What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
Nur noch eine Woche, dann geht es los mit der größten Rundfahrt des Jahres. Die Tour de France steht mal wieder an und deswegen haben wir uns hier zu einer neuen Folge What's Up versammelt. Mein Name ist Lukas Bergmann. Normalerweise habe ich zwei Kollegen an meiner Seite, aber es ist auch gerade noch ein anderes großes Sportevent, deswegen fällt einer aus. Aber mit Jonas Beyer hat man natürlich den Radsport-Experten schlechthin hier in den Rhein. Das ist schon mal gut gelaufen.
Ich werde natürlich versuchen, Thomas zu ersetzen. Liebe Grüße an dieser Stelle an den, der sicher noch arbeitet, während wir hier aufnehmen. Welches dieses andere große Sportereignis sein soll, ist mir auch nicht so ganz klar. Wir machen hier lieber was, schauen auf die Tour de France hinaus. Wichtiger kann es eigentlich gar nicht werden, oder?
Definitiv. Ich glaube, da würden uns die ein oder anderen Fahrer zustimmen. Bei den Franzosen weiß man nicht so richtig, was ist da jetzt wichtiger? Fußball oder Radsport? Wer hat die größeren Chancen, Alaphilippe die Tour zu gewinnen oder Frankreich die Fußball-EM?
Ja, wenigstens überlappt sich es aktuell noch nicht. Ich erinnere mich an, als John Degenkolb die Etappe gewonnen hat. Bei der Tour de France, da war zum gleichen Zeitpunkt noch ein Frankreich-Länderspiel. Ich weiß gar nicht mehr, welche, ob das WM oder EM war. Und da haben die Franzosen extra einen früheren Flug bekommen von Roubaix nach in die Alpen, damit sie das Spiel dann schauen können. Da haben sie zwei Flugzeuge voll gemacht, einmal mit allen Franzosen und dann der Rest hinterher.
Ja, die Deutschen können sich auf jeden Fall bald auf die Tour de France konzentrieren. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Gut für uns, dann hören vielleicht hier auch einige beim Podcast zu. Bevor wir aber natürlich über die Tour de France sprechen, müssen wir nochmal über die Vorbereitungsrennen sprechen. Dauphiné haben wir in der vergangenen Folge schon drüber geredet. Tour de Suisse war noch mit, sagen wir mal, zwei Erkenntnissen, würde ich sagen. Ineos hat auf jeden Fall genügend Leute, die bei der Tour gut fahren können. Das ist die eine Erkenntnis. Und ein Mann meldet sich zurück, den man vielleicht so ein bisschen mal wieder unterschätzt hat. Rigoberto Urán wird Zweiter bei der Tour de Suisse hinter Richie Carapaz. Jonas, als großer Education First Believer der vergangenen Jahre, wo es nie aufgegangen ist, ist es dieses Jahr an der Reihe? Rigo?
Es fällt mir jetzt immer öfter auf, dass ich zu früh irgendwelche Fanclubs verlasse. Tobias Voss beim Giro, bin ich schon ausgestiegen. Ärgerlich. Jetzt Education First. Und der gute alte Rigoberto Urán holt sich mit einer beeindruckenden Leistung einen Zeitfahrsieg. Also muss man wirklich sagen, das war massiv, wie er da...
Bergzeitfahren war es, muss man dazu sagen.
Also erstmal, das ist ein Zeitfahren, was man nicht so häufig sieht. Richtige Materialschlacht, deshalb ist es ein bisschen schade, dass Thomas heute auch nicht dabei sein kann. Der hat seine Freude gehabt. Die haben natürlich sehr viel darüber nachgedacht, wie geht man so ein Bergzeitfahren an? Und es gab alle Varianten, die man sich vorstellen konnte. Straßenrad, einfach nur, hat er hauptsächlich Movistar gemacht, also will ich so sagen, hat mittelmäßig funktioniert. Dann gab es die Möglichkeit, Zeitfahrrad, komplett, haben auch manche gemacht. Ist natürlich aber ein Nachteil berghoch, weil die einfach schwerer sind. Dann haben manche ganz normales Straßenrad mit Auflieger, also mit diesem Triathlon-Auflieger, ist erlaubt dann in diesem Fall. Manche ganz normale Straßenrad mit Auflieger und Scheibe hinten drin. Also es ging zu. Und einer hat gewechselt. Rui Costa hat oben gewechselt.
Ja, was das Besondere an dem Zeitfahren war, es war nicht nur ein Bergzeitfahren, wie man es sonst kennt. Erst flach und dann geht es halt einen Berg hoch, wie wir es bei der Tour de France vergangenes Jahr gesehen haben, wo dann relativ klar ist, okay, da wechselt man dann einfach das Rad. Sondern es gab dann auch noch eine Abfahrt innerhalb des Zeitfahrens. Und das hat es eben, glaube ich, so besonders gemacht von den Rädern her. Hat es auch besonders gemacht für die Fahrer. Also, ich weiß auch nicht, eine Abfahrt Zeitfahren klingt auch erstmal sehr gefährlich.
Ja gut, es war nicht die gefährlichste Abfahrt. Glücklicherweise war nicht die technischste Abfahrt, sondern breit asphaltiert in der Schweiz. Was dazu kam noch, was ich ganz lustig fand, die hatten das Zeitfahren zweigeteilt, weil es natürlich in den Alpen war. Da kommt man nicht so einfach zurück. Die Teams haben jetzt auch nicht jeweils 8 Autos oder 7, je nachdem wie viele Fahrer dabei waren, weiß ich gar nicht so genau, dass da jeder sein eigenes Auto bekommt. Das heißt, es wurde die erste Hälfte ist gestartet, dann war eine Stunde Pause, dass alle Autos wieder zurück über den Pass fahren können und dann ging es weiter.
Auf jeden Fall war es für einen, der sehr gut abfahren kann, dadurch auch möglich, ein gutes Ergebnis zu holen beim Bergzeitfahren. Julien Alaphilippe hat sich da den zweiten Platz hinter Rigoberto Urán beim Zeitfahren geholt, war dann Dritter in der Gesamtwertung zu dem Zeitpunkt, Lag auch daran, er hätte noch weiter vorne platziert sein können, aber er hatte mal wieder Verpflegung angenommen innerhalb der letzten 20 Kilometer.
Wiederkehrendes Muster, das will ich sagen.
Hatte schon bei der Tour de France gemacht. Aber ja, andere Diskussion. Ich glaube, jetzt bei der Tour de France wird es ihm dann irgendwann nicht mehr passieren. Ich glaube, jetzt achten die auch bei De Koenig mal ein bisschen mehr darauf. Aber er ist zumindest in einer Form, wo man darüber diskutieren kann. Ist er jetzt einer, der auf GC fährt? Bei der Tour de France? Ich glaube, so wie er bei der Tour de Suisse aufgetreten ist schon.
Ja, ich glaube, er wird es auf jeden Fall versuchen. Also was soll er sonst tun? Zwei Etappensiege, das reicht ihm ehrlich gesagt auch nicht. Also dafür ist er einfach zu gut und das hat er auch schon zu oft gezeigt, dass er das kann. Also ich glaube, eine oder zwei Etappen kann er einfach gewinnen, wenn er in guter Form ankommt. Ich glaube, er will es versuchen. Wir werden nachher noch über die Strecke sprechen. Die kommt ihm sicherlich entgegen. Dazu sei gesagt, einfach als Dritter von der Tour de Suisse abzureisen, das ist auch nicht jedem Team möglich oder jedem Fahrer.
Er ist einfach ausgestiegen, weil er Vater geworden ist, muss man dazu sagen. Also es war, hatte schon einen Grund, er ist nicht einfach so ausgestiegen, aber ja.
Also das ist auch alles richtig, dass er da eine Pause macht und zu seiner Frau fährt, das ist ja ein emotionales Ereignis. Aber dennoch sei gesagt, dass nicht jeder Fahrer sich das einfach erlauben kann, zu sagen, ja na gut, den einen Tag, den schenke ich mir jetzt, obwohl ich hier Dritter werden könnte bei einer großen Einwochenrundfahrt.
Ansonsten fand ich, hat man jetzt bei dieser Tour de Suisse noch nicht so viel rauslesen können. Carapaz hat es am Ende eigentlich relativ kampflos, bis auf vielleicht dieses Zeitfahren, letztendlich dann doch gewonnen und hat sich da den Sieg dann hier holen können.
Ja, sah gut aus. Ist auch immer so ein bisschen schwierig. Man weiß nicht so ganz, wer kommt aus welcher Form, wer will sich einfach nur ein paar Renntage nochmal mitnehmen, wer nutzt es zum Formaufbau, es ist immer so ein bisschen schwierig. Van der Poel kam zurück, hat direkt gewonnen, also alles beim Alten. Es ist am Ende nur eine Vorbereitungsrundfahrt, auch wenn es eine große ist. Ich glaube, so muss man sagen. Und Ineos hat jetzt beeindruckend das gestaltet, die letzten Wochen, das muss man auch sagen, mit Port und Carapaz da zu gewinnen, wo man sagen muss, was ich ganz beeindruckend finde, dass sie mit ihrer Tourtruppe noch nie auf Roglic und Pogacar getroffen sind. Also sie haben es die ganze Saison vermieden, auf einen Zweikampf mit denen zu treffen. Da hatten sie immer irgendwelche anderen Mannschaften dabei. Was das jetzt aussagt, Lukas, das überlasse ich dir, die Interpretation. Ist es Angst oder das Wissen um die eigene Stärke?
Naja, sagen wir mal so, also ich glaube, Ineos hat auf jeden Fall das stärkste Team, wenn man es sieht. Also wenn man mit Theo Gegenhardt, mit Richie Port, mit Geraint Thomas und jetzt mit Richie Carapaz da zur Tour fährt, hat man erstmal vier potenzielle
und einem der Podestkandidaten. Brüder.
Naja, aber ich glaube, Yates soll nicht fahren. Der, glaube ich, soll, so wie es jetzt aussieht, bei der Vuelta dann erst an den Start gehen. Von dem her kann natürlich sein, das offizielle Aufgebot von Ineos ist noch nicht draußen, aber das war jetzt so das, was man bisher durchgehört hat. Trotzdem möchte ich nochmal einmal zurückkommen auf Rigoberto Urán, weil das ist natürlich jetzt die Frage, was bedeutet das für die Tour? So wie es der Teamchef von Education First gesagt hat, hatten sie eigentlich geplant, ihnen freie Hand zu lassen, dem Team, und hauptsächlich auf Etappensiege zu gehen, da mal ordentlich absahnen zu können. Ich meine, dafür haben sie sehr, sehr gute Fahrer. Aber jetzt setzt man sich vielleicht doch nochmal zusammen, haben sie gesagt, nach dieser Tour de Suisse. Rigoberto Urán, man wusste es lange nicht, wie er in Form ist. Er ist nicht viele Rennen gefahren, war auch dann wieder zu Hause. In der Heimat hatte er auch, glaube ich, Probleme mit Corona, auch mit Einreise etc. Und von dem her hat sich das jetzt so ein bisschen erst ergeben für Education First. Was ist deine Meinung? Muss man auf GC fahren?
Ich glaube, er soll es auf jeden Fall versuchen, weil Rigoberto Urán ist mir noch nicht als begnadeter Etappenjäger aufgefallen. Also soll es zum Schlusssprint kommen, da würde ich jetzt immer sagen, nee, da zieht er eher den Kürzeren. Und da gibt es einige Fahrer, die ich vor ihm sehen würde. Deshalb glaube ich, ist eigentlich eine ganz gute Überlegung zu sagen, ja, schau, da können fünf Leute vom Team erstmal machen, was sie wollen, so ein bisschen. Dann schauen wir mal bis zu den Alpen vielleicht, wie es mit Urán aussieht. Und wenn er dann 10 Minuten Rückstand hat, kann er immer noch sich zurückfallen lassen und auf Etappensiege gehen. Ich glaube, warum nicht? Also nochmal ein Top-5-Platz. Und er hat es immer im Bein. Also er ist einfach ein guter Fahrer, auch am Berg. Wenn er in Form ist, dann kann er immer Top-5 fahren. Und ich glaube, das wollen sie auch dann jetzt schauen, ob es geht.
Ich glaube, es geht auch weniger um Urán, als dann, ob man Higuita oder so die Chance gibt, dass der auf Etappensiege geht oder Paulus oder Bissecker, der auch sich sehr gut in Form in letzter Zeit präsentiert hat.
Aber das kann man ja auch beides machen, ehrlicherweise. Also man muss ja jetzt nicht, nur weil Urán auf Gesamtklassement fährt, das geht für die ganz großen Teams, wo das auch zu wichtig ist, aber jetzt, wenn man sich so zu 70% sicher ist, dass es was werden könnte, dann kann man ja auch sagen, ja, heute ist jetzt Higuita deine Chance, auf Etappensiege zu gehen, morgen Paulus oder wie auch immer. Ich glaube, das ist ja schon eine Möglichkeit.
Aber war nicht das der Fehler, den sie in den letzten Jahren gemacht haben? Dass sie einfach immer zu lange komplett irgendwie so ein Rundum-Sorglos-Paket versucht haben für Rigoberto Urán oder auch für Ducati jetzt beim Giro aufzubauen und dann letztendlich halt so, ja, im Niemandsland verschwunden sind bei diesen Rundfahrten?
Ja, Niemandsland ist dann auch immer hart gesagt. Also wenn man ein Top-5-Ergebnis erreicht, so ist es, da will ich jetzt auch nicht sagen Niemandsland, aber klar, muss man sich immer die Frage stellen, war das, ist das die sinnvollste Taktik? Ich wüsste es auch nicht. Also was ja noch schlimmer ist, ist am Ende zu denken, ja, hier Urán hätte vielleicht sogar aufs Podium fahren können, Top 3 oder vielleicht sogar das Ding gewinnen, war jetzt nicht der Fall. Aber dann zu denken, ja scheiße, hätten wir mal den einen Berghelfer noch gehabt, der da einmal uns noch 20 Sekunden reingefahren hätte, ist wahrscheinlich noch bitterer, das am Ende zu denken. Fear of missing out, quasi, muss man da sagen.
Also die Teams strukturieren sich langsam, überlegen nochmal, mit welcher Taktik sie an diese Frankreich-Rundfahrt hingehen. Bei einem Team gab es auf jeden Fall ein großes Donnerwetter in dieser Hinsicht.
Intermarché, oder wie meinst du?
Bora Hansgrohe hat sein Team bekannt gegeben und sagen wir mal so, von den Bergfahrern war das jetzt dann keine große Überraschung, außer vielleicht, dass Emanuel Buchmann jetzt doch mit dabei ist. Ansonsten Wilco Keldermann und Patrick Konrad, die sollen sich also da ums Gesamtklassement kümmern. Und dann war ja eben die Frage, nur Sagan, nur Ackermann, beide zusammen. Am Ende ist es nur Peter Sagan geworden, Pascal Ackermann nicht im Aufgebot von Bora Hansgrohe. Und der Mann war nicht amused. Der war richtig, richtig sauer, hat ein Interview mit Radsport News gegeben, wo er Ralf Denk meiner Meinung nach schon sehr klar attackiert hat. Er hat gesagt, Ralf Denk ist immer ein Mann gewesen, der sein Wort gehalten hat. In diesem Fall nicht. Sieht nicht so rosig aus.
Ja, es war schon länger eine Diskussion, ob Pascal Ackermann Bora verlässt. Dieses Jahr, er hat noch kein Rennen gewonnen dieses Jahr. Also man kann auf jeden Fall auch sportliche Gründe finden, zu sagen, nee, den nehmen wir nicht mit. Aber es ist natürlich ein Schlag ins Gesicht natürlich für Pascal Ackermann. Er hatte das Versprechen von Ralf Denk eben, dass er im Bora-Trikot sein Tourdebüt machen kann. Da besteht jetzt nur noch die Möglichkeit, wenn er verlängert. Und ich glaube, mit dem Nicht-Einladen zur Tour de France hat man auch die Chance auf eine Vertragsverlängerung beendet. Ich kann mir aber auch vorstellen, ist immer nicht so ganz klar, ob Teams Fahrer mitnehmen wollen, die das Team auf jeden Fall verlassen. Früher gab es das auf keinen Fall. Jetzt hat sich so ein bisschen gewandelt. Manchmal nimmt man auch Leute mit. Das schwingt immer auch ein bisschen rein, dass man sagt, ja, vielleicht nehmen wir lieber Sagan mit, wo vielleicht die Chancen auf eine Vertragsverlängerung schon davor größer waren. Ist immer wieder auch in der Debatte, dass er doch bleibt bei Bora. Ich glaube, er weiß auch, was er daran hat. Sie wissen, was sie an ihm haben. Ich habe ja vor der Saison gesagt, er schafft nichts mehr, aber ja, ist ganz gut in Form gekommen, hat Rennen gewonnen. Also das kann man ihm erstmal nicht vorwerfen. Er hat das Sprinter-Trikot beim Giro. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach bleibt da.
Man denkt ja immer, er ist so uralt, aber er ist auch erst in Anführungsstrichen 31, was jetzt für Radsportler noch kein Alter ist. Nicht alt.
Ja, man hat wirklich das Gefühl, er geht gleich in Rente. Aber ja, also er ist einfach so super erfolgreich und so lange schon super erfolgreich mit sehr jungen Jahren. Also das wird ja das Gleiche sein. Es ist das Gleiche wie mit Egan Bernal. Also man schaut jetzt, wie alt war er jetzt, als er den Giro gewonnen hat? 22, glaube ich. Oder 23?
Boah, das müsste ich nachschauen.
Ja, um den Dreh. Aber man denkt ja auch, ja, der hat vor 2 Jahren hat er die Tour de France gewonnen, da war er 21. Also das ist ja das Gleiche, ein ähnliches Gefühl. In 5 Jahren denkt man ja, aber schon... Ja, schon lang dabei.
Ja, auf jeden Fall, Pascal Ackermann, da kommen ein paar Sachen, kann man da aus diesem Interview mit Radsport News zitieren. Er sagt auch, als er den Vertrag vor 3 Jahren unterschrieben hat, hieß es eben innerhalb dieser 3 Jahre, wo er diesen Vertrag haben wird, wird er bei der Tour de France starten. Das war das Versprechen, das er von Ralf Denk hatte. Hätte er das nicht gehabt, hätte er den Vertrag damals nicht unterschrieben. Und das sind natürlich jetzt wieder so Punkte. Wenn jetzt einmal dieses Versprechen gebrochen wird, weiß ich nicht, ob Pascal Ackermann dann einen Vertrag von Bora Hansgrohe, der ihm dann am Ende der Saison vielleicht oder auch nicht angeboten wird, unterschreiben wird.
Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, jetzt ist es, da lehne ich mich einfach mal aus dem Fenster, ohne mehr Insider-Infos zu haben. Ich glaube, das war's. Also jetzt hat er auch noch mal ein bisschen ausgeteilt. Muss man sicherlich auch verstehen, aus der Emotion heraus. Sehr bitter für ihn natürlich. Er hat da seine Saison drauf ausgerichtet. Wir hatten ja auch mit ihm gesprochen im Voraus, wo er auch nochmal gesagt hat, ja, Tour de France ist ein großes Ziel, darauf trainiert er hin. Und ich glaube, da ist dann schon zu viel zerbrochen, einfach um das kitten zu können. Würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Wenn man mit der deutschen Brille dann natürlich auf die Tour schaut, durch das Pascal Ackermann nicht dabei ist, muss man auch ehrlicherweise sagen, wird es mit möglichen Etappensiegen ziemlich dünn. Lennart Kemner ist aus persönlichen oder gesundheitlichen Gründen auch nicht dabei bei der Tour de France. Maximilian Schachmann wird sich, so wie es aussieht, auf die Olympischen Spiele vorbereiten, ist auch nicht im Bora-Aufgebot. Wird dann schon schwierig. Also ich weiß nicht, ob Nils Poulet mal in der Ausreißergruppe geht. Ist wahrscheinlich am Ende dann noch die wahrscheinlichste Variante, aber ich sehe auch nicht die Etappe, wo er gewinnen kann. Also für deutsche Etappensiege schaut es dünn aus.
Je nachdem, was Simon Geschke so darf, oder?
Ja, das ist tatsächlich die Frage. Wie lange ist Guillaume Martin in der Rolle des GC-Fahrers? Und wann darf Simon Geschke als Helfer auch mal ausreißen?
Es sind nicht so wahnsinnig viele Deutsche dabei. Also schon einige, sind schon einige dabei, aber jetzt nicht die größte Zahl. Ist man sicherlich gespannt. Nils Poulet, denke ich, könnte auf jeden Fall ein, zwei Etappen dabei sein, die ihm liegen. Einfach für ihn als kraftvollen Fahrer. Man darf immer nicht unterschätzen, auch bei schwierigeren Etappen, wie bilden sich eigentlich da die Ausreißergruppen? Also es wird viele Etappen geben, wenn wir gleich da drauf schauen, die hinten schwer werden, aber vorne relativ flach sind. Und da ist es für Bergfahrer gar nicht so leicht, in die Gruppe zu kommen. Also wenn Nils Poulet drauf tritt, dann ist es für einen Simon Geschke gar nicht so einfach, da mit in die Gruppe zu kommen. Also nur so angemerkt, nicht, dass ich Simon das nicht zutraue, aber in die Richtung geht's. Und deshalb glaube ich schon, dass er da seine Chance auch bekommen wird, gerade bei Bora, die auch mit Ida Schelling, der jetzt noch dazugekommen ist, der ein super Jahr gefahren ist, der sicherlich auch seine Chancen bekommen wird in Ausreißergruppen.
Es ist natürlich einfach ein besonderes Terrain dieses Jahr bei der Tour de France. Wie gesagt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Da sind wir eigentlich schon mittendrin in unserer großen Tour de France-Vorschau. Fangen wir doch mit den Favoriten an. Da sind natürlich zwei ganz vorne zu nennen.
Rigoberto Urán haben wir schon besprochen.
Richtig. Und dann gibt es noch ein oder zwei andere. Roglic oder so heißt, glaube ich, der eine. Und letztes Jahr hat, hilf mir, wer hat letztes Jahr gewonnen?
Ja, der andere Slowene. Ich komme nicht auf den Namen.
Nee, aber natürlich reden alle nur über den Zweikampf von Tadej Pogačar gegen Primož Roglič. Ist es wirklich nur der Zweikampf?
Ja, wenn man sich so angeschaut hat, wie die dieses Jahr gefahren sind, dann, also jetzt könnte man sich's leicht machen und sagen, an denen führt kein Weg vorbei. So könnte man sagen. Oder man sagt, ja gut, die kann aktuell eigentlich fast niemand besiegen. Also wenn man gesehen hat, wie die fahren, dann ist es, gewinnt entweder Roglic oder Pogačar, diese Einwochenrundfahrten. Und der andere verliert, weil er irgendwie einmal übertölpelt wurde, Pogačar, in der Abfahrt. Und also die sind schon bärenstark. Ich glaube, die haben nie schlechter abgeschnitten als Platz 5 oder so. Auch bei allen Klassikern, die sie gefahren sind. Also das ist schon richtig gut. Und es fällt einem kaum was ein, wo die eigentlich eine Schwäche haben. Also wenn man jetzt überlegt, dann kann man sagen, okay, viele Abfahrten nach dem Zielankunft, Ineos, weiß ich nicht, ob das das Beste ist für sie, für Port, Thomas und Carapaz, die da einfach immer wieder stürzen. Sehe ich jetzt bei den beiden nicht. Spritzige Zielankunft, Alaphilippe, ersten Etappen, Mühle-Bretagne und so weiter, ist was für ihn. Aber dann denkt man, ja gut, aber da ist halt Roglic und Pogačar nicht schlechter. Also es fällt einem irgendwie schwer, eine Schwäche von denen auszumachen.
Und das ist eben der Punkt. Julian Alaphilippe kann natürlich versuchen, da auf Gesamtklassement zu fahren. Und es sind sicherlich einige Etappen, die ihm liegen. Aber es gibt keine Etappen, die Pogačar und Primož Roglič nicht liegen. Also es gibt in dieser Radsportwelt scheinbar auch keine Etappenführung, die den beiden nicht liegt. Auch wenn Tadej Pogačar im Interview vor dieser Tour behauptet hat, es passt jetzt nicht so perfekt für ihn und er würde sich mehr Bergankünfte wünschen.
Das ist auch richtig. Also das stimmt auch. Er ist sicherlich der beste Bergfahrer aktuell. Wir haben gar nicht über die Tour auf Slowenia gesprochen.
Naja, gut, absolute, da war auch keine Konkurrenz
dabei. Eine absolute Farce, was ich da gesehen habe. Ihr könnt euch ja die Zusammenfassung anschauen. Er ist da angekommen, sonst war eigentlich niemand da. Spielt auch keine Rolle, aber ich glaube, er ist mit Abstand der beste Bergfahrer im Peloton. Und was man beobachten muss, ist, glaube ich, inwieweit ist er wirklich ein herausragender Zeitfahrer auf der Ebene? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Wir haben ihn alle im Gedächtnis jetzt. Er hat letztes Jahr, also was vielleicht das beste Zeitfahren aller Zeiten abgelegt. So kommt es einem zumindest vor, wenn man sich nochmal daran zurückerinnert. Aber jetzt sind Ebene. Also jetzt sind es richtige Rouleur-Zeitfahren. Klar, mit ein bisschen Höhenmetern, aber das ist eine andere Art von Zeitfahren. Wo ich jetzt persönlich sagen würde, da sehe ich Roglic noch vorne. Aber ich würde auch kein Geld mehr gegen Pogačar setzen. So viel will ich sagen.
Das ist richtig, aber es sind zwei lange Zeitfahren, 58 Kilometer. Und das wird wahrscheinlich mit die größten Unterschiede bringen, zeitlich. So wie man jetzt in den letzten Wochen und Monaten gesehen hat, wie diese Rundfahrten letztendlich dann gestaltet sind, kommen die größten Abstände einfach bei den Zeitfahren raus. Und mit zwei so langen Zeitfahren hat natürlich Roglic schon einen Riesenvorteil.
Könnte auf jeden Fall ein Vorteil für ihn sein. Geraint Thomas, eigentlich auch ein guter Zeitfahrer, hat jetzt dieses Jahr noch nicht die besten Ergebnisse abgeliefert im Zeitfahren. Dagegen Richie Porte, der immer auch schon ein gutes Zeitfahren hatte, dieses Jahr nochmal gut war. Also um die Ineos-Jungs gleich mal mit dazu zu nehmen, ich denke, über Pogacar, Roglic, relativ bunte Hunde, bekannt aus Funk und Fernsehen, die das Ineos-Dreigestirn, der Dreizack, mit dem sie ankommen, Carapaz, sicherlich der schwächste Zeitfahrer, aber vielleicht der beste Bergfahrer, Porte so ein bisschen dazwischen und Thomas auch ein Supermann. Die werden sicherlich auch versuchen aufzumischen und auch, was sie gelernt haben, glaube ich, auch das einzusetzen, dass sie zu dritt sind.
Also das ist so die erste Riege, die man natürlich auf jeden Fall nennen muss. Die beiden Slowenen und dann natürlich die Ineos-Jungs, die werden auf jeden Fall da vorne reinfahren. Und dahinter gibt es dann mal nach noch so eine zweite Kategorie an Fahrern, die so überraschen kann, auf jeden Fall auch in die Top 5 fahren kann. Und da gehört natürlich dann Bora-Hans Grohe mit Wilco Keldermann sicherlich dazu, weil er sehr, sehr stark sich im Zeitfahren präsentiert hat zuletzt.
Ja, also ohne Frage. Ich glaube, da fängt so eine Kategorie von Fahrern an, also bei Ineos schon so ein bisschen, aber da kommt so ein bisschen, im Englischen nennt man das, glaube ich, so ein bisschen Drop-off-Point, wo man dann mehr Abstriche machen muss. Also Keldermann sehe ich einfach, wenn es dann tatsächlich bei den langen Bergetappen, zweimal Mont Ventoux, werden wir nachher noch drüber sprechen. Ich tease hier immer schon ein bisschen die so einzelnen Etappen an,
aber muss man ja auch, wenn man über die Favoriten spricht, was ihnen liegt und was nicht.
Absolut, genau. Und ich glaube, da hat er einfach ein bisschen Nachteile. Dagegen ein super Zeitfahrer. Emanuel Buchmann, sicherlich ein besserer Bergfahrer als ein Zeitfahrer, der jetzt dabei ist. Bei Emanuel Buchmann muss man sowieso abwarten, glaube ich, wie seine Form ist. Ralf Denk sagt, ja, wir fahren klar für Keldermann. Gut, was soll er sonst sagen? Also muss man auch sagen, also man darf nicht immer alles, was in der Öffentlichkeit gesagt wird, dann für bare Münze nehmen. Er kann jetzt auch nicht sagen, nee, Keldermann, dann kann er jetzt mal wieder schön zurück ins zweite Glied und wir fahren für Buchmann. Selbst wenn der super drauf ist, in der Theorie könnte es auch klappen, dass Buchmann gut drauf ist, weiß man aber einfach nicht.
Naja, er ist beim Giro ja dann ausgestiegen, hatte eine kurze Verletzungspause, aber sicherlich nicht ganz so schlimm, wie das im vergangenen Jahr der Fall war. Aber sein Höhepunkt war natürlich nicht die Tour de France, sondern dass es jetzt improvisiert und ich weiß nicht, so improvisierte Aufstellungen haben selten funktioniert bei der Tour de France,
oder? Ja, letztes Jahr Richard Carapaz.
Das ja, ging, also, so semi.
Also ja, weil es ist nicht schlecht gefahren, aber fürs Gesamtklassement hat es auch nicht gereicht. Ja. Ist immer schwierig.
Und nicht so, wie man ihn sonst kennt, wenn er in Topform ist. Also absolut. Genau. Du musst ja einfach in Topform anreisen, dass du da wirklich vorne mitspielen kannst. Ein Fahrer, den wir auch noch so ein bisschen auserkoren haben, den so gar niemand nennt, fährt bei Groupama FDJ und es ist nicht Thibaut Pinot, den man da sonst immer nennt. David Godu, der sich sehr gut präsentiert hat, auch bisher in diesem Jahr, er hat natürlich beim Zeitfahren große Probleme.
Ja, das ist nicht seine stärkste Disziplin, kennen wir auch alles. Thibaut Pinot im Grunde ein ähnlicher Fahrertyp. Ich bin mir immer nicht ganz sicher. Ich halte Großes, ich finde ihn gut, wie er fährt. Aber ich habe, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, ich glaube auch, dass er es schaffen kann. Aber ich glaube, es wird sehr viel auf den 5. Platz bei Lüttich, ist er, glaube ich, hat er erreicht. Oder 4. oder weiß der Teufel. Ich glaube, da geht sehr viel drauf zurück. Bei den Einwochenrundfahrten war er nicht ganz so stark. Aber wer 5. bei Lüttich wird, ist nicht schlecht, würde ich sagen.
Definitiv.
Aber er kann es durchaus schaffen. Und ich glaube, er ist so. Er ist ein bisschen noch hinter Miguel Angel Lopez von Movistar, der letztes Jahr schon ein super Ergebnis, eine Etappe gewonnen hat, wo es sehr lang berghoch geht. Wenn er einen guten Tag hat, er ist ein bisschen formschwankend, gerade am Berg. Aber wenn er einen guten Tag hat, dann kann ihn fast niemand aufhalten am Berg. Also da hat er auch dann zum Beispiel Pogacar und Roglic geschlagen. Das ist einfach sein Ding und ich glaube, er könnte es mit reinschaffen, zusammen sicherlich mit Enric Maas. Ich weiß nicht, wie du die beiden einschätzt. Wie weit können sie es schaffen?
Ja, ich kann tatsächlich Movies da mal wieder überhaupt nicht einschätzen, was da mit Enric Maas und so weiter dann letztendlich abläuft.
Enric Maas letztes Jahr 5. Also
ganz schlecht, ihn aber, wahnsinnig. Ich habe tatsächlich, also ich weiß nicht, ob ich es einfach verpasst habe, aber Enric Maas ist noch nicht viel gefahren diese Saison, oder? Ich müsste mal nachschauen. Aber ich habe jetzt keine großen Ergebnisse von Enric Maas in dieser Saison in Erinnerung.
Dauphiné ist ja gefahren. mittelmäßig. Nee, ich habe ihn auch noch nicht so viel gesehen. Er ist letztes Jahr Fünfter geworden, also offensichtlich kann er es auch schaffen unter die Top 5. Er hat letztes Jahr mit der Taktik versucht, die gute Freund von diesem Podcast, Nico Horn, die gerne die Einschläfertaktik nennt, die er Emanuel Buchmann vorwirft. Ihn hat man auch nicht gesehen im Grunde. Hat wenig gemacht, aber am Ende hat es gereicht. Also kann man ihm auch nicht vorwerfen. Fünfter bei der Tour. Gutes Ergebnis. Und er könnte sicherlich wieder schaffen. Auch wenn jetzt bei der Dauphiné er eher für Miguel Angel Lopez gefahren ist. Also muss man sagen, dass Lopez da der Kapitän war. Sie haben ihn geholt von Astana. Wir erinnern uns, vor 2 Jahren ist er schon eigentlich einen sehr guten Giro gefahren, wurde dann von einem Fan umgetackelt. Wir erinnern uns alle an die Prügelbilder des kleinen Kolumbianers. Und mal sehen, was die Movistar-Leute auf die Straße bringen. Valverde ist wieder dabei, meine ich, aber er macht nur Vorbereitung für Olympia, so wie ich das verstanden habe.
Ist auf jeden Fall eingeplant in der spanischen Truppe, Miguel Angel Lopez, der einzige Nicht-Spanier, der jetzt im vorläufigen Teamkader genannt ist, was natürlich da ist noch nicht bestätigt. Die haben ihren offiziellen Kader noch nicht rausgegeben, aber ansonsten fahren da sehr, sehr viele Spanier natürlich mit bei Movistar. Marc Soler,
Garcia Cortina, bei dem habe ich
Valverde,
immer das Gefühl,
Rojas, Maas.
So wenig Enric Maas fährt, so viel fährt Marc Soler. Den sehe ich gefühlt bei jedem Rennen ist er da. Giro ist er jetzt gefahren, jetzt bei der Tour. Huelta sehen wir sich auch noch.
Ja, so viel hat dann halt Movistar auch nicht mehr. Ähnliches Phänomen für mich bei Team Bike Exchange. Natürlich wieder am Start der Evergreen Simon Yates.
Der wird aber nicht auf Gesamtklassement fahren. Der wird es auch als Tourvorbereitung nutzen. Und wir wissen, wenn die Yates-Brüder dort ankommen und auf Etappensiege fahren, das ist meistens nicht die schlechteste Idee. Wir erinnern uns, als er Simon Geschke hat einmal stehen lassen, mit einem Antritt, dass Simon Geschke auch noch nicht häufig gesehen hat und ich noch weniger. Wie er da vorbeigefahren ist mit gefühlt dreifacher Geschwindigkeit, was da war. Also die haben immer eine gute Form, die haben immer einen Kick, immer eine gute Grundform, wo sie Etappen holen können. Also wird man sehen, ich glaube, das ist dann so eine Kategorie, Guillaume Martin muss man abwarten, wie lange können die mithalten. Michael Woods zum Beispiel, super am Berg, super Form dieses Jahr, aber katastrophaler Zeitfahrer, so wie er sich präsentiert hat, kann auch wieder jetzt besser werden, weiß man alles nicht, aber das ist dann so eine Kategorie von Fahrern, die dabei sind, wo man dann sehen muss, wie weit tragen die Beine.
Jetzt haben wir natürlich schon so viele Namen genannt und trotzdem gibt es immer noch so ein paar, wo man sagt, gehören sie noch dazu? Nairo Quintana zum Beispiel, muss man ihn noch, ja,
klar,
zu den Favoriten
immer
sehen?
Dazu. Nairo Quintana gehört immer dazu. Also er wird es nicht schaffen, über 3 Wochen wahrscheinlich, wie immer, aber bis dahin macht er doch Spaß mit seinem stoischen Gesichtsausdruck, nie eine Führung, immer an Position 3.
Aber er gehört er noch nicht mal mehr zur zweiten Kategorie vielleicht? Gehört er inzwischen nur noch zur dritten? Oder zählt man ihn da zu den Namen, die wir jetzt da in dieser zweiten Riege aufgezählt haben, dazu?
Du wolltest schon sagen, ist er schon Ensemble?
Genau.
Er ist dabei. Man kann auch nicht auf ihn verzichten, aber ja, so ganz recht sich mehr. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Mit seinem Rücken, schwierig. Aber ehrlich gesagt, immer wenn er in Topform ist, und dieses hat er schon wieder ein paar Ergebnisse gehabt, wo man dachte, ja, ja gut, das ist der alte Nairo, der letztes Jahr super gefahren am Anfang, dann wieder Probleme bekommen bei der Tour. Also ich freue mich, dass er dabei ist. Er versucht es immer wieder. Ich glaube, er wird nie die Tour gewinnen. Das ist leider ihm nie vergönnt gewesen. Ich finde ihn immer einen sympathischen Typen, abseits seines Rades immer.
Er schnauft immer durch die Nase. Das finde ich ja erstmal sympathisch. Hast du ihn einmal durch den Mund atmen sehen?
Nein, wieso?
Vielleicht liegt es daran. Vielleicht muss er einfach einmal nur den Mund aufmachen, dann wird es schon funktionieren. Und dann natürlich ein Name, über den wir hier immer viel gelacht haben, der aber jetzt doch letztendlich bei der Tour dabei ist, allerdings nur als Helfer. Christopher Froome, er wird Michael Woods unterstützen, ist aber eben Aufgebot von Israel Startup Nation. Angeblich steht es nicht im Vertrag drin. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es wirklich eine sportliche Entscheidung war.
Vielleicht hatten sie noch einen Platz frei. Ich weiß es nicht. Einer ist abgesprungen. Also, ja, der wird ihm auch nicht viel helfen können. Das ist ja das Bittere. Also, dass er so weit weg ist. Wenn er jetzt auf einem Niveau wäre, das ist ein Simon Geschke hätte, also ein absolutes Top-Helferniveau. Lang dabei bleiben können, lang den Kapitän unterstützen, vielleicht auch mal für eine eigene Etappe gehen. Aber das ist ja so weit weg. Also, der kann ja auch, hilft an keinem Berg, und in der Ausreisergruppe sehe ich ihn auch nicht. Also, ihn gegen Simon Yates, da wüsste ich, ob ich ihm ein Geld setze, oder? Also, ich weiß nicht, wie es dir geht.
Das ist definitiv richtig. Ich glaube, dann haben wir so die wichtigsten Männer gesagt. Guillaume Autor haben wir auch schon angesprochen. Auch da so ein bisschen die Frage, wie lange hält das durch? Auch nicht der Top-Zeitfahrer. Das wird ihm auch sicherlich...
Nicht der beste Mann an der Windkante. Ha!
Das wird ihm sicherlich nicht entgegenkommen. Aber jetzt haben wir so viele Namen genannt und daran sieht man ja, letztendlich hat jedes Team fast einen dabei, der wirklich in der Gesamtwertung Ambitionen hat. Und das ist mal wieder typisch Tour de France.
Ja, ich glaube gar nicht typisch Tour de France, sondern typisch seit ein paar Jahren. Das sind jetzt auch die kleinen Teams, eben Akea Samsic, eher ein kleines Team, dass sie Nairo Quintana und Warren Barguil, der sicherlich wieder dabei ist, ich habe jetzt das Aufgebot nicht gecheckt, aber ich gehe davon aus, dass sie zwei Namen dabei haben, die groß sind und die eine Rolle spielen können in der Tour, sei es in Ausreißergruppen, sei es in der Top 10 für eine Tour de France, das in der Öffentlichkeit immer dann schnell vergessen wird. Simon Geschke hat es uns auch mal vorgeworfen, vor langer Zeit im Podcast, dass wir uns auch nicht erinnern würden an die Top, an den Sechsten von der Tour de France. Aber in dem Moment spielt es natürlich eine große Rolle. Top 10 zu erreichen bei der Tour de France ist einfach sportlich ja ein Riesenwert.
Absolut richtig. Und Etappensiege natürlich sowieso. Und da gibt es ja dann einige, die da auch einem Warren Barguil oder so vielleicht entgegenkommen. Über ein Team haben wir noch gar nicht gesprochen und das ist für mich so das größte Fragezeichen. Was wollen die bei der Tour erreichen? Und das ist Bahrain, die sich in letzter Saison, in letzter Zeit in absoluter Topform, egal welcher Fahrer und egal bei welcher Rundfahrt, gezeigt haben. Also eins ist klar, Sonny Colbrelli ist dabei. Der wird sicherlich darauf hoffen, dass er irgendwie auf den ersten Etappen mit seiner Form sich das gelbe Trikot schnappen kann. Das ist klar, das ist sein Ziel. Aber ansonsten ist natürlich die Frage, was haben sie vor? Ich habe tatsächlich jetzt nichts mehr von Michael Landa gehört, ob er dabei sein wird oder nicht, aber davon wird natürlich einiges abhängen.
Klar, von Landa hängt einiges ab. Bei ihm ist sicherlich der Punkt, das war nochmal ein deutlich schwererer Sturz als Buchmann, glaube ich, in den Folgen. Ja, deshalb, ich kann mir gut vorstellen, dass er nicht mitmacht, weil ich glaube, er musste einfach länger aussetzen als Buchmann. Und das ist ja, glaube ich, die Frage dann immer, kann man wieder Form aufbauen, ist, wie lange musste man aussetzen? Aber Marc Pardoum, wie auch immer. Es ist immer noch nicht geklärt, wie man ihn ausspricht. Der junge Ukrainer ist in der Topform, so Colbrelli hast du schon genannt. Also die haben schon eine gute Truppe beisammen. Mal sehen, im Zweifel sind es Etappensiege, was auch nicht immer die schlechteste Entscheidung ist. So Colbrelli kann ich mir auch gut vorstellen aus einer Ausreißergruppe, dass er sich einen Sieg holt.
Dann gehen wir doch zum nächsten Trikot über. Wenn wir schon beim gelben Trikot waren, das ist natürlich das grüne. Lange Zeit Peter Sagan vorgebucht. Sam Bennett hat es letztes Jahr gewonnen. Er mit Knieproblemen jetzt vor der Tour de France. Sam Bennett, Mark Cavendish.
Die Gerüchte kommen hoch.
Ja, war einmal kurz dann in Diskussion, ob er ihn jetzt ersetzt. Hat sich aber inzwischen erledigt. Sam Bennett wird fit werden und wird auf jeden Fall bei der Tour de France dabei sein. Sicherlich, wenn man es früher anschaut, ganz klar wieder der Top-Favorit auf dieses grüne Trikot. Der hat ja alles dominiert. Oder sagen wir, Murkoff hat alles für ihn dominiert. Also er ist natürlich auch extrem stark. Aber mit dem Knie einfach trotzdem großes Fragezeichen jetzt.
Ja, großes Fragezeichen. Nummer zwei, Caleb Ewan. Oder? Lukas?
Caleb Ewan auf jeden Fall. Ja, ist halt die Frage, wenn Mathieu van der Poel tatsächlich durchfährt und auf dieses grüne Trikot fährt, dann ist er für mich eigentlich der Top-Favorit darauf. Weil wer soll ihn dann besiegen?
Ja, klar. Ja, wahrscheinlich wird es dann schwierig. Wout van Aert könnte es noch, der darf aber sicher
nicht. Der darf nicht,
Der ist dann noch zu nennen, also es gibt schon ein paar Kandidaten. Peter Sagan ist ja auch dabei, also es ist nicht so, dass er das, glaube ich, einfach aufgibt. Hat er letztes Jahr auch nicht getan. Deshalb mal sehen, wie das ist. Arnaud Demar wird dabei sein für FDJ. Die haben sich voll auf den Sprintzug eingelassen. Haben die komplette Truppe dabei, auch wenn David Goudy dabei ist, aber ja, das ist die Mannschaft, die wollen da Etappensiege. Deshalb bin ich auch da gespannt, wie es aussehen wird.
Ja, und dann eben der angesprochene Sonny Colbrelli. Also, er war bei der Dauphiné in absoluter Form. Ja, also, ja. Wenn man dreimal Zweiter wird und da einen Sieg holt bei der Dauphiné, dann kann man auch bei der Tour de France.
Dreimal Zweiter aus Dummheit. Muss man dazu sagen, nicht, weil er ein bisschen schlechtere Beine hatte, sondern weil sie vergessen haben, eine Ausreißergruppe einzufangen oder weil er einmal nicht aufgepasst hat.
Aber ja, er ist sicherlich auch einer, der es probieren wird, darauf zu fahren, muss man ganz klar sagen. Aber ja, wenn Mathieu van der Poel wirklich ernst macht, also allein schon auf die ersten beiden Etappen kommen ja perfekt Mathieu van der Poel zugute. Werden wir sicherlich jetzt auch gleich drüber sprechen.
Ja, ich weiß nicht so ganz, wie sie es vorhaben mit Jasper Philipsen. Das ist dann schwierig. Das, im Grunde ist es die gleiche Frage wie bei Bora. Wenn man zwei Sprinter mitnimmt, die nehmen sich natürlich auch gegenseitig Punkte weg. Und Philipsen, würde ich dann doch sagen, in so einem flachen Massensprint ist er noch mal deutlich stärker als Van der Poel. So stark Van der Poel auch sein kann. Aber da schätze ich Philipsen noch mal stärker ein. Tim Melier, weiß ich gar nicht, ob sie den auch noch mitnehmen. Da haben sie drei dabei, dann können die da...
Bislang steht er im vorläufigen Aufgebot, ist allerdings auch noch nicht bestätigt, ja.
Ja, also drei glaube ich nicht. Es wäre ein bisschen merkwürdig, drei Sprinter mitzunehmen. Und dann wird man sehen, ob er Van der Poel, den kann man auch nicht einschätzen. Fährt er durch? Hat er Lust überhaupt darauf? Was hat er vor? Macht er zwischendurch noch Mountainbike-Rennen am Ruhetag? Wer weiß es.
Durchaus möglich. Durchaus möglich.
Fährt er eine Etappe mit Mountainbike? Ich weiß es nicht.
Na gut, es kann natürlich auch sein, dass er dann da aussteigt. Ich meine, wenn er da für die Olympischen Spiele das plant, kann es auch sein, dass er sagt, nach der ersten Woche, wenn es dann doch Richtung Mont Ventoux etc. geht, sagt er, jetzt reicht's mir. Gelbes Trikot habe ich getragen, grünes Trikot habe ich getragen. Jetzt ist genug.
Ja, und am Anfang sind natürlich sehr viele flache Sprints, wo er eher den kürzeren ziehen wird. Also nach den ersten zwei Etappen wird er, glaube ich, eher den kürzeren ziehen. Im Vergleich jetzt zu Demar, Ewan, Bennett. Ich glaube, das sind die Top 3, würde ich jetzt mal sagen, an so klassischen reinen Sprintern. Danach wird man sehen, den kann man einfach auch nicht einschätzen. Also man hört es jetzt immer wieder, dass auch seine sportliche Leiter einfach sagen, ja, was weiß ich, der macht halt da sein Ding und ich fahre halt hinten mit dem Auto hinterher und schaue, dass ich noch ein paar Wasserflaschen rausreichen kann für die Leute, die nicht mehr hinterherkommen.
Einen letzten aus der Kategorie, die ja letztendlich auch viel auf Etappensiege gehen werden und vielleicht damit reinkommen könnten, ist Marc Hirschi, aber auch der wird wahrscheinlich gebunden sein und wird nicht dürfen, oder? Wenn er für Pogacar fahren muss?
Ja gut, er geht nach Etappensiegen, aber fürs grüne Trikot hat er ja keine Chance, ehrlicherweise, oder? Also.
Ja, ist die Frage. Also es sind ja wirklich sehr, sehr viele Klassiker-Etappen mit diesen harten Anstiegen, wo er im vergangenen Jahr bei der Tour gezeigt hat, dass er da auch mal mit Alaphilippe und so weiter mitgehen kann, wenn er in der Form ist. Würde ich sagen, warum nicht? Also es ist ja nicht so, dass es jetzt hier extrem viele Bergetappen gibt. Und auch nicht so viele reine Sprintetappen. Von dem her, so wie ein Fahrertyp er ist, kann er sicherlich immer da mit unter die Top 5 fahren bei diesen Etappen.
Ja, könnte er schon schaffen, aber man verliert einfach zu viele Punkte, weil er nicht mitkommen kann in diese. Also
zum Ziel auch in die Zwischensprints und so weiter.
Das fände ich lustig, wenn ich ihn da sehen würde.
Was sind sonst noch so Fahrer, auf die man achten muss? Wir haben über die Zeitfahren gesprochen.
Du kannst jetzt deinen random Pick fürs Bergtrikot abgeben.
Ach so.
Irgendein random Fahrer jetzt. Warte mal. Das ist jedes Jahr merkwürdig.
Haben wir hier noch irgendeinen Franzosen übrig? Pierre Latour. Den haben wir noch nicht genannt. Der könnte aufs Bergtrikot gehen. Für Team, die sich nicht mehr Team Direct Energy nennen, sondern jetzt Team Total Energies. Extra zur Tour benannt. Mit neuem Trikot.
Ja, beeindruckend. Ja, so ein Fahrer könnte es werden. Das ist immer schwierig. Bergtrikot. Wer hat da Lust drauf? Und oftmals scheint es auch ein bisschen Zufall zu sein, dass man dann auf einmal in der Situation ist. Und dann behält man es halt. Und letztes Jahr hat es dann doch Pogacar gewonnen. Ich habe heute nochmal das Bild gelesen in dem offiziellen Tourheft. Er ist nochmal abgebildet, alle Trikotträger auf dem Podium. Und das ist ein bisschen trauriges Bild, weil es genau zwei Menschen sind. Also Pogacar und Bennett und zwei Aufstellpuppen mit dem weißen und dem Bergtrikot, die Pogacar ja auch gewonnen hat. Hoffentlich werden es diesmal vier Leute. Auch wenn es wahrscheinlich schwierig wird.
Ansonsten für das Zeitfahren kommt natürlich neben einem Baut von Aert oder einem Primoz Roglic dann auch immer noch Stefan Küng in Frage, der sicherlich dort auch auf Etappensiege gehen wird. Aber ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt schon so viele Namen angesprochen und es gibt ja glücklicherweise noch einen zweiten Teil unserer Tourvorschau, in dem wir nochmal auf alle Teams genau eingehen. Von dem her, da werden wir dann nochmal auf den einen oder anderen Fahrer genauer eingehen. Dann würde ich sagen, lass uns doch so ein bisschen auf die Strecke schauen. Es geht los, Grand Départ in der Bretagne. Eigentlich war es geplant, dass man in Dänemark den Grand Départ macht, aber da war jetzt Fußball-EM. Deswegen hat man dann im vergangenen Jahr gesagt, na gut, dann lassen wir das mal. Und haben den Ausrichter des Grand Départs von 2022, nämlich die Bretagne, ein Jahr nach vorne verschoben.
Ist es wirklich wegen Fußball-EM oder...
Ja, das war zumindest die Begründung, wahrscheinlich auch wegen den Corona-Maßnahmen.
So Corona-Maßnahmen, hoffentlich dabei, aber nicht nur gesagt, Fußball-EM, nee, dann nicht Dänemark.
Nee, also auf jeden Fall ist es jetzt die Bretagne geworden und das spricht schon mal für einen ereignisreichen Auftakt, denn es gibt weder ein Zeitfahren zum Auftakt noch eine klassische Sprintankunft.
Das muss ich jetzt mal sagen, deine Abneigung gegenüber Zeitfahren, das finde ich wirklich lustig, dass du sagst, es gibt einen ereignisreichen Auftakt, kein Zeitfahren.
Ich finde Zeitfahren unfassbar langweilig, aber das ist eine andere Geschichte. Die ersten beiden Etappen sind nämlich gleich sehr spannend. Es sind zwei Hügelankünfte. Die zweite Etappe geht auf die bekannte Mur de Bretagne hoch. Und wir haben schon angesprochen, ist natürlich dann für einen Sonny Colbrelli, aber natürlich vor allem für einen Mathieu van der Poel gleich die Chance, sich das gelbe Trikot zu holen. Oder vielleicht sogar die ersten kleinen Zeitabstände rauszufahren. Aber dafür sind, glaube ich, die Anstiege zu kurz.
Na, wenn einer nicht aufpasst oder so, dann könnte es schon passieren. Man sollte in Form sein, gerade die GC-Fahrer. Und ansonsten braucht man natürlich einen Punch. Man kann da schon was verlieren. Also kann da schon 10 Sekunden verlieren, einfach wenn man mal ein Rad verpasst. Und dann geht es schnell, wenn man da mal kurz überzieht. Gerade in Mur de Bretagne ist ja extrem schwierig. Sieht immer sehr kurz aus, wenn man sich das so anschaut. Aber ist ein sehr großer, ein sehr großer Anstieg. Ist was für die Poucheure.
Und natürlich ist es auch so, dass es da die klassischen Bonussekunden oben gibt.
Ja, die ist aber auch, also diese Bonussekunden, das ist immer nett gedacht, aber ehrlicherweise nimmt man die eher mit und dann, wenn es gerade passt und wenn nicht, dann halt nicht. Also die Bonussekunden gibt es. Wie viel vor Ziel?
Achso, ja, das sowieso, aber es gibt ja auch im Ziel Platz 1, 2, 3 wieder die Zeitbonifikation. Ja. Das meinte ich. Also da können zumindest, kann man sich schon einen kleinen Vorteil verschaffen dadurch. Wenn jemand wie Alaphilippe tatsächlich aufs GC geht, dann sind das ja seine Chancen, wo er tatsächlich vielleicht dann doch nochmal hofft, besser zu sein als Primoz Roglic und Tadej Pogacar.
Ja, du hast absolut recht. Genau so ist es. Am Ende habe ich meistens das Gefühl, ab Woche 3 spielen die überhaupt keine Rolle mehr, weil man hat eh schon vergessen, dass es die gab und die Abstände sind groß genug. In Woche 1 aber spielen die eine große Rolle, weil es dann natürlich um sehr kleine Abstände gehen kann, wer das gelbe Trikot bekommt. Also gerade diese Bonussekunden vor der Mur de Bretagne, sowas kann dann tatsächlich den Unterschied machen. Ich weiß gar nicht, wie viel man da bekommt, aber es spielt auch keine Rolle. Aber da kann es einfach um eine Sekunde gehen und wenn man da eine Bonussekunde sich abholt, dann ist es natürlich nicht schlecht. Also klar, spielt schon eine Rolle. Ich finde es immer, es wird dann im Fernsehen fast ein bisschen zu hoch gehängt, dass es da jetzt Bonussekunden gibt. Bernal und Evenepoel zum Beispiel haben jetzt da ein riesiges Battle drum gemacht. Ist schön zu sehen, aber am Ende ist Remco 35 Minuten hinter Egan Bernal im Ziel gekommen.
Ich glaube, viel mehr braucht man zum Auftakt nicht sagen. Danach folgen zwei flachere Etappen. Jedenfalls was für die Sprinter, für sicherlich auch Caderbion und Sam Bennett. Und dann auf Etappe 5 eben das erste angesprochene Zeitfahren, 27,2 Kilometer lang. Und ja, es ist nicht komplett flach, es sind schon leichte Hügel drin, aber man kann es jetzt nicht mit irgendwelchen Bergzeitfahren oder sowas vergleichen. Also auf jeden Fall etwas für Primoz Roglic.
Ja, muss man klar so sagen. Also dafür wird kein Weg an ihm vorbeiführen. Bin ich gespannt. Da wird es sicherlich Zeitabstände geben, bin ich mir sicher. Auch für einige schon, also gerade Leute wie Miguel Angel Lopez, die da mit dem richtigen Problem rauslaufen können aus einem 27 Kilometer Zeitfahren. Ich weiß gar nicht, wie so die prognostizierte Zeit ist, was sie hier fahren werden. Roundabout halbe Stunde ungefähr. Also da kann es auch gut sein, dass da mal 3 Minuten dazukommen. Würde ich jetzt mal einfach über den Daumen peilen. Und das kann natürlich schon einfach das Ende sein jeglicher GC-Ambition, wenn man da nach 5 Tagen schon mit 2,5 Minuten oder so dasteht.
Vor allem ist es ja auch immer wieder eine Taktik von Teams, Fahrer nicht in absolute Topform reinzuschicken, dass die sich erst so ein bisschen entwickelt und dann ist...
Das ist nicht drin dieses Jahr.
Das ist nicht drin. Also das, wenn dann bei der 5. Etappe schon eins der beiden entscheidenden Zeitfahren kommt. Das haben sie schon so gelegt dieses Jahr bei der Tourplanung, dass man da nicht abwarten darf und nicht langsam erst die Form aufbaut. So wie wir es beim Giro zum Beispiel gesehen haben, wo es egal war, was in den ersten beiden Wochen passiert, wo man dann eigentlich in der 3. Woche erst so richtig in Form sein musste. Ich glaube, viel mehr gibt es zu diesem Zeitfahren auch gar nicht zu sagen, oder?
Nee, ich glaube, dann geht es auch so ein bisschen weiter. Man fährt noch dann eben in Richtung Alpen weiter. 6. Etappe könnte Windkante sein, aber das sind immer Sachen, die von Tag zu Tag unterschiedlich sind. Also man kann hoffen, dass da eine Windkante ist. Man kann natürlich auch die Strecke so ein bisschen anlegen, die Kurven an die richtige oder die Richtungswechsel an die richtigen Stellen legen, aber so wirklich sagen kann man es nicht. Etappe 7 dann ein bisschen wieder hügeliger, könnte schon für Ausreißer sein.
Ist vor allem die längste Etappe 7, deswegen dadurch, dass sie hinten raus dann nochmal hügelig wird, sehr klassikerähnlich. Also eine sehr schwere, könnte eine sehr schwere Etappe werden. Auch da Windkante natürlich möglich. Mit nochmal einem Anstieg 20 Kilometer vor Schluss, der sehr steil ist. Dem Lieblingsfinish von Julien Alaphilippe, glaube ich, wenn man die letzten Tour de France Jahre gesehen hat. Also es gibt schon sehr, sehr viele Etappen, die ihm liegen, oder? Also man hat schon nach seinem Vorbild so ein bisschen geplant.
Ja, klar. Also das ist kein Geheimnis, wie die ASO ihre Tour plant, dass auch mal ein Franzose gewinnen kann. Wenn ich aber weiterschaue, also das liegt ihm absolut. Er kann auch sicher sehr gut machen, aber wenn du weiterschaust auf die Etappe 8, dann ist sowas meistens ein Zeichen, ja, nee, da machen wir jetzt mal einen ruhigeren Tag und dann gewinnt im Zweifel die Ausreißergruppe. Weil da kommt quasi dann die erste Bergetappe, 2 vorm Ruhetag müsste es sein, genau, Samstag, 3. Juli. Da wird es schon deutlich schwerer mit den Bergen. Es ist, muss grundsätzlich sagen, es gibt nur 3 Bergankünfte. Auch diese Etappe endet im Ziel, in der Stadt. Hat sicherlich 2 Gründe.
Die Etappe endet im Ziel.
Nein, im Tal. Natürlich. Im Tal. Muss es selbstverständlich. Hat sicherlich 2 Gründe. Es kommt Alaphilippe entgegen, weil er in der Abfahrt Zeit aufholen kann. Und gibt auch ein bisschen mehr Geld. Weil im Tal natürlich die Gemeinden, die Städte sind, die auch bezahlen können für so eine Zielankunft.
Ja, Le Grand Bonheur ist eben auf der 8. Etappe da die Zielankunft und es ist davor durchaus an diesem letzten Anstieg auch wieder ein bisschen steiler, sehr unrhythmisch. Das sind nicht diese klassisch langen Berge, die Ineos liebt.
Scheint mir sehr rhythmisch zu sein, aber rhythmisch sehr steil.
Ja. Das kann man natürlich als rhythmisch bezeichnen.
Ja, man kann natürlich einfach so eine unrhythmische Fahrt anstreben. Also das, was Thibaut Pinot so gut beherrscht hat, der wird jetzt nicht dabei sein, aber das sind natürlich Fahrweisen, die für solche Berge wirklich geeignet sind. Bei mir kommt immer Le Grand Bonheur, da kommt mir vor, da ist man jedes Jahr. Das ist für mich so ein Ziel, da habe ich das Gefühl, da jedes Jahr ist man da, oder?
Also scheinen auf jeden Fall Geld zu haben.
Ich habe nachgeschaut, aber aus meiner Sicht sind die jedes Jahr. Ist natürlich auch in den Alpen. Da gibt es jetzt auch nicht Millionen Routen, die man nehmen kann durch Städte. Also da ist es einfach natürlich auch begrenzt, weil es nicht so viele Städte gibt. Eine, die 2019 nicht angefahren wurde, mein Lieber. Etappe 9, Tignes. Da, wir erinnern uns alle, großes Unwetter. Zack, keine Chance da hochzufahren. Etappe vorzeitig abgebrochen. Und jetzt hat man es wieder versucht und ich hoffe, es klappt.
War tatsächlich auch der Wunsch natürlich dann von den Leuten vor Ort. Das ist natürlich bitter für die damals gewesen. Da bereitet man sich auf die große Bergankunft. Das war ja die 19. oder 20. 19. Etappe, glaube ich. Also 19, es war genau. Auf jeden Fall klar, hier fällt mit die Entscheidung für die Tour de France.
Ist es auch gefallen, aber leider nicht.
Das ist natürlich bitter gelaufen für dich. Jetzt hat man ihnen das Trostpflaster gegeben und ist wieder eine Bergankunft hier jetzt auf der 9. Etappe. Eine der wenigen Bergankünfte, haben wir gesagt. Das ist dann wiederum ein Berg rauf nach Tignes, der Ineos, glaube ich, sehr gut liegt. Das ist flacher, nicht ganz flach, aber so ein flacherer, stetiger Anstieg, wo man dann doch recht gut, glaube ich, das aus Ineos-Sicht kontrollieren kann oder auch aus Jumbo-Visma-Sicht. Man muss ja sagen, die Fahrweisen ähneln sich ja inzwischen.
Ja, fast mehr aus Jumbo-Visma-Sicht. Ist ein längerer Berg. Weiß ich gar nicht, ob da so viel passieren wird.
Glaube ich eben auch nicht.
Die Etappe davor hätte ich mehr im Auge. Also Etappe 8, Etappe 9 kann auch sein, ja. Dass man sich da dann einigt und niemand irgendwas noch versucht. Könnte natürlich dagegen sprechen, nächster Tag ist Ruhetag. Also 2 Sachen, die da so miteinander spielen, aber dafür ist der Berg einfach nicht steil genug und auf so flachen Sachen, spielt einfach Windschatten eine zu große Rolle, dass da so viele Abstände entstehen können.
Mein Highlight kommt dann auf Etappe 11, nachdem Etappe 10 wieder eher was zum Ausruhen ist, in Anführungsstrichen. Wir sind immer noch bei der Tour de France, aber Etappe 11 wird dann auf jeden Fall, zumindest vom Namen her und vom Mythos her, auf jeden Fall einige Zuschauer und sicherlich auch einige der Fahrer hervorlocken, zu attackieren. 2x Mont Ventoux. Das ist meine Ansage. Einmal die bisschen einfachere, in Anführungsstrichen, Seite und einmal die etwas steilere Seite, die da hochgefahren wird. Und zum Schluss dann eine sehr, sehr schnelle Abfahrt. Diese Abfahrt wird also insgesamt 2x gefahren mit über 100 km/h. Die Fahrer dort erreichen werden. Also es wird da verdammt schnell Richtung Ziel. Aber 2x Mont Ventoux ist natürlich für Radsportherzen eine Ansage.
Ich schwärme hier immer davon, als ich einmal bei der Tour de France vor Ort war und da 2x Alpe d'Huez hochgefahren wurde. Da ist natürlich zweimal der gleiche Anstieg, aber das hat natürlich...
Du wurdest hochgefahren.
Ich wurde hochgefahren.
Du bist nicht hochgefahren.
Ich bin nicht vom Rad hochgefahren, nein.
Enttäuschend.
Jonas. Ja, da hatte ich, glaube ich, noch gar kein Rad, da bin ich hochgelaufen.
Daran lag es wahrscheinlich, sonst wärst du natürlich...
Ich bin tatsächlich hochgelaufen, das ist schon anstrengend genug. Man denkt immer, das sind nur die Serpentinen, aber es zieht sich gewaltig hinten aus. So oder so, ist eine beeindruckende Etappe, freut man sich für alle Zuschauer. Ich hoffe, es sind da welche zugelassen, in welcher Form auch immer. Man will natürlich oben dann hin, wo man die Fahrer zweimal sieht, das ist natürlich auch sehr selten, muss man sagen, bei Tour de France oder bei generell bei Radsport-Etappen, dass man Fahrer zweimal sieht. Also es ist nicht so häufig und man hat die Möglichkeit, das da zu tun. Also wer darf und vor Ort ist, viel Spaß.
Ja, wie beurteilst du es, dass es da hier so eine extrem schnelle, also die ist nicht so krass kurvig, aber sie ist verdammt schnell. Ich meine, dass man sie einmal runterfährt, klar, aber dass man sie dann nochmal zum Ziel runterfährt.
Ja gut, ich habe mich inzwischen wahrscheinlich ein bisschen überzeugen lassen von den Fahrern, die sagen, Abfahrt gehört dazu. Also ich habe immer gesagt, ich finde es zu gefährlich. Aber die Fahrer sagen alle, ja, Abfahren gehört dazu. Ist eine Etappe, wo zum Beispiel so ein klassischer Satellite Rider eine Rolle spielen könnte. Erstes Mal Mont Ventoux hoch, also wer was Richtiges riskieren will. Dann ein kleines Tal in der Mitte. Und das ist immer, das braucht man, damit die wirklich helfen können. Also dass man Fahrer vorne rausschickt in die Ausreißergruppe. Dann attackiert man oben an der Spitze, geht in die Abfahrt. Zum Beispiel Matej Mohoric, gutes Beispiel für einen Fahrer, der da sowas machen könnte. Weiß ich gar nicht, ob er dabei ist, aber
steht zumindest mal im Aufgebot mit drin.
Ja. Aber er hat vielleicht keinen Kapitän, der da angreift. Aber so, quasi, also dass man hat einen Fahrer, der sehr gut bergab und sehr gut dann in der Ebene fahren kann, um einen in den nächsten Berg zu bringen. Das könnte da zum Beispiel eine Gelegenheit sein, ist vielleicht ein bisschen früh in der Tour, aber nach solchen Sachen muss man immer ein bisschen Ausschau halten. Langer Berg, Abfahrt, kleines Tal, nächster Berg. Das sind so Sachen, wo man sowas sehr gut nutzen kann.
Auf jeden Fall sollte man sich diese 11. Etappe, 7. Juli, ganz, ganz dick im Kalender markieren.
Ist für mich erstaunlich, dass es eine Mittwoch ist, oder?
Also solche Etappen ist eher am Wochenende. Das Problem ist natürlich, du musst ja mit Alpen und Pyrenäen, die musst du ja schon auch irgendwie ans Wochenende legen. Also es ist jetzt nicht so, dass an den Wochenenden wenig passiert. Ich meine, am Wochenende drauf haben wir dann den Col du Tourmalet. Den wirst du jetzt auch nicht unter die Woche legen. Das ist schon auch so ein Highlight, das man dann gerne am Wochenende hat.
Absolut. Aber zweimal Mont Ventoux ist natürlich prestigeträchtig. Weiß ich gar nicht, ob es das schon mal gab, ehrlicherweise.
Rund um den Mont Ventoux gibt es natürlich ansonsten nicht ganz so viele Berge. Das ist bekannt, der Mont Ventoux ist der weiße Riese da in der Pampa. Deswegen wird es danach dann wieder ein bisschen flacher.
Der Pampa, mein Lieber. Der weißt du, aber wir werden ja wieder auch einen Blick auf die Kultur werfen, selbstverständlich.
Ja, richtig.
Und Lukas, da können wir mal davon ausgehen. Ich habe es noch nicht recherchiert, aber ich gehe davon aus, da wird es auch einige Köstlichkeiten geben, die ich dir präsentieren werde in dieser Pampa. Sag mal.
Ich bin gespannt. Und dann, nachdem es ein bisschen flacher wurde, geht es über Andorra in Richtung Pyrenäen. Und da, glaube ich, müssen wir vor allem über die 16. Etappe Fragezeichen sprechen. Du hast vorhin gesagt, sie gefällt dir nicht ganz so gut. Bisschen seltsame Etappe, wurde aber von vielen Fahrern schon als eine der wichtigsten genannt.
Ja, weiß ich nicht so ganz warum. Das muss ich mir nochmal anschauen, warum die als wichtigste Etappe gelesen haben. Warum ich die merkwürdig finde, Abfahrt zu Beginn, was ich immer schon mal merkwürdig finde, weil es da braucht es Ewigkeiten, bis eine Gruppe steht oder es ist gefährlich. Also das hab ich noch nie verstanden. Dann Berg, zweite Kategorie, relativ wie so ein Tal. Erste Kategorie, wieder Tal. Zweite Kategorie und dann sehr lang bis zum Ende. Also flach. Es sind
noch 27 Kilometer danach, aber durchaus dann nochmal ein steilerer Stück, dieser Berg der zweiten Kategorie, der da eben 27 Kilometer vor Schluss ist. Vielleicht doch nochmal so was für Klassiker-Spezialisten. Man muss immer wieder Alaphilippe nennen, natürlich. Ja, weil es sind einfach diese Etappenprofile, die er mag. Und von dem her, vielleicht macht es gerade das spannend, auch wenn es erstmal nicht so aussieht.
Ja, du musst ihn natürlich auch, ist auch natürlich deine Rolle hier im Podcast, immer wieder den Namen Julien Alaphilippe zu nennen. Ist ja auch klar und das mag ich ja auch gerne. Aber wenn man den Tag davor sich angeschaut, da sage ich wieder das Gleiche. Man schaut sich den Tag davor an, sehr schwere Bergetappe. Den Tag danach, ja, sehr schwere Bergetappe mit Bergankunft. Da würde ich sagen, wo will ich jetzt mal ganz versuchen, beruhigt zu fahren? Ja, dann ist die Etappe 16, um eben jetzt Kraft zu haben für die Etappe 17, weil das Letzte, was man will oder was einfach auch versucht wird zu vermeiden, sind so Überbelastungen bei unnötigen Etappen. Weil da, sage ich mal, gut, da kann er vielleicht 20 Sekunden rausholen.
Aber am Tag davor ist Ruhetag. Das ist der Montag.
Ja, selbstverständlich. Ja, dann ist meine ganze Argumentation natürlich für die Tonne. Nein, man kann da sicherlich was versuchen, aber ich weiß nicht, wie viel man rausholen kann. Und man muss da abwägen, glaube ich. Wie viel kann man rausholen? Vielleicht 20, 30 Sekunden, möglich. Und wie hoch ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass man am nächsten Tag komplett einbricht? Auf dem Weg zum Dach der Tour, meine ich, ist da, oder? Etappe 17.
Ja. Ist es das Dach der Tour? Absolut. Es geht auf jeden Fall auf den Col de Proté hoch, der auf 2,2, lass mich lügen. Ja, genau, 2215 Meter hoch geht. Zielankunft. Eine der wenigen, wir haben es angesprochen.
Auch ein steiles Ding. Also es ist nicht
und das
nur flach.
Ist extrem steil. Oben raus auch. Von dem her kann man da sicherlich was erwarten. Man erinnert sich vielleicht als Radsportfan, vor 3 Jahren ist man den das erste Mal gefahren. Da hat man mal sowas probiert mit so einem Formel-1-Start. 65 Kilometer, so eine ganz kurze Etappe. Nairo Quintana hat damals gewonnen. Ist man wieder von abgerückt, weil man gesehen hat, das hat jetzt keinen Sinn, dass man die Fahrer in Position, wie sie im Gesamtklassement platziert sind, aufstellt zum Start, weil sie sich danach eh wieder im Team zusammengefunden haben. Aber Col de Porte war damals trotzdem natürlich eine spannende Etappe und den hat man jetzt wieder mit ins Programm genommen und einer der wenigen Berge, die natürlich dann den Kolumbianern und Südamerikanern liegt.
Ja, zudem noch 2 ordentliche Anstiege vorneweg. Der Périssoud und Col de Valoron Azet. Also gibt schon auch Vorbelastung, so würde man sagen, für uns genug Belastung, für die Profis Vorbelastung, wo das schon mal so ein bisschen aussortiert wird, wo man sicherlich auch sagen kann, ich fühle mich heute richtig gut. Sagen wir mal zum Beispiel Miguel Angel Lopez von Movistar. Könnte man zum Beispiel da sich ausdenken, dass der sagt, ja, ich habe ein super, super Bein heute. Ist eine lange, flache Anfahrt, bis dahin merke ich schon. Und zack, da machen wir schon mal richtig Tempo, versuchen die anderen Teams zu dezimieren und dann geht es eben in den Col du Port und da gibt es dann wenig als zu zeigen, was man drauf hat. Bin ich sehr gespannt auf diese Etappe, auch wie man es taktisch angeht, weil man diese kleinen Vorberge immer noch mal unterschätzt, was Tempo machen angeht und andere Fahrer zermürben.
Und ich merke gerade mit dem Blick auf die 18. Etappe, dass ich vorhin auch vollkommen den Blödsinn erzählt habe. Denn der Tourmalet ist natürlich nicht am Wochenende, sondern der ist dann in der letzten Woche, in der entscheidenden Woche an Donnerstag, den 15. Juli. Tourmalet, das ist natürlich auch für alle Tourfans ein absolutes Highlight. Und nach dem Tourmalet gibt es noch einen weiteren Berg. Mein Französisch ist natürlich auch wieder grandios, den Luz Ardiden, würde ich ihn jetzt mal Luz Ardiden.
Ich bin auch kein Franzose, aber ich würde sagen, exakt so ist es.
Wo dann die Bergankunft stattfindet, davor eben schon der Tourmalet, dann eine reine Abfahrt und dann geht es direkt da wieder hoch. Also ja, auch wieder ein sehr, sehr spannendes Finish, das sie da gelegt haben. Eine sehr, sehr kurze, in Anführungsstrichen kurze Etappe, 130 Kilometer für eine Tour-Etappe, doch relativ kurz. Zeigt meistens, wenn es so kurze Etappen gibt mit solchen spannenden Finishes, dass es dort auch wirklich zum Showdown kommt. Also das geht meistens auf diese Planung.
Genau, und jetzt Etappe 18, das heißt, das, was ich vorher gesagt hatte mit dem kleinen Tal, wo man früh was riskieren kann, könnte da auch eintreffen, wobei uns natürlich auch die Vergangenheit gezeigt hat. Meistens wird es nicht versucht, aber der Giro hat uns gezeigt, ja, manche versuchen es. Damiano Caruso hat es versucht und hat auch geklappt. Also es ist durchaus möglich, dass genau das da passiert. Tourmalet, jeder kennt ihn, das ist ein sehr, sehr schwerer Berg. Also da besteht die Möglichkeit für sowas und ich glaube, das ist dann auch ganz clever gemacht. Diese langen, flachen Starts bei der Tour de France, weiß ich nicht, ob ich da immer ein Fan von bin, aber so ist es, so machen sie das. Das wird es beim Giro zum Beispiel nicht geben. Auch der Giro eher eine ganz andere Herangehensweise, einfach auch an Bergankünfte, wie wichtig die sind hier. Nicht so wichtig, das ist nochmal eine Bergankunft. Und da wird auf jeden Fall nochmal was probiert, weil das im Grunde die letzte Chance ist, am Berg was zu reisen. Danach nochmal Flachetappe und dann eben das Zeitfahren. Da haben sie Gefallen dran gefunden. Auch wenn es dir nicht immer passt mit dem Zeitfahren, aber da haben sie die Gefallen dran gefunden letztes Jahr.
Ja, gut, letztes Jahr ist vielleicht deine Ausnahme, aber ansonsten habe ich jetzt Zeitfahren nie als, Also für mich ist es eigentlich immer mit der letzten Bergetappe, höre ich auf zu gucken, dann schaue ich wieder erst wieder Champs-Élysées und schaue mir die Ergebnisse an. Das reicht mir dann. Nee, aber natürlich, das Zeitfahren, 20. Etappe, hat natürlich auch seinen Reiz. Hat
30 auch Kilometer lang?
Hat auch Tradition bei der Tour de France. Es ist wieder so ein traditionelleres Zeitfahren, so wie man das aus den Anfang der 2000er und auch davor kennt, dass man da 30 Kilometer Zeitfahren am vorletzten Tag macht, um das ganze Ding zu entscheiden. Und dort wird sich dann auch natürlich diese Tour de France entscheiden, ganz klar.
Ja, also ob sich da entscheidet, das kann man immer nie sagen. Ist es wirklich, aber da wird es auf jeden Fall noch Veränderungen geben. Zeitabstände, Veränderungen im Gesamtklassement. An welcher Position, dann kann man nie sagen. Es ist eine Art und Weise, eine Rundfahrt zu beenden. Die Tour ist wenig daran interessiert, das am letzten Tag zu machen. Die 21. Etappe ist blockiert, das wird sich, glaube ich, auch nicht mehr ändern. Früher hatten sie das schon manchmal, aber das werden sie, glaube ich, nicht mehr machen. Dann kommt man da eben rein in die Champs-Élysées 21. Etappe. Und ist wieder ein schöner Rundkurs. Aus meiner Sicht eine Bergankunft zu wenig. Hätte ich mir eine mehr gewünscht. Eine Abfahrt weniger, so kann man es auch sagen, wenn man über die Sicherheit argumentieren will. Aber gut, lässt sich nicht ändern. Und ich freue mich gewaltig, wie immer.
Es ist auf jeden Fall eine Tour, die diesmal sehr, sehr viel in Frankreich, eigentlich komplett in Frankreich stattfindet. Ohne jetzt lügen zu wollen, aber ich Andorra. Weiß gar nicht, ob sie mal über die Grenzen, ja, richtig. Aber ansonsten, glaube ich, fahren sie jetzt nicht allzu weit von der Grenze Frankreichs weg. Habe ich jetzt nicht genau im Blick, aber...
Hat sicherlich auch Corona-Gründe. Also, dass sie sagen, ja, hier wissen wir, kennen wir die Regeln. Hier gibt es zumindest einheitliche Regeln. Also, spielt ja auch eine Rolle, dass man das alles beantragen muss. Gab ein sehr gutes Interview vom Cycling Magazine mit Albrecht Röder, der die deutschen Meisterschaften jetzt in Stuttgart veranstaltet, der auch nochmal erklärt hat, was da alles dazukommt, bei wem man alles Gesundheitskonzepte beantragen muss. Zum Beispiel, warum da jetzt gar keine Zuschauer sind. Den Hintergrund hat er dort erzählt, eben in diesem Podcast, dass sie das Gesundheitskonzept vor mehreren Wochen natürlich schon einreichen mussten. Und das zu ändern geht nicht so leicht. Also da ist jetzt ein Gesundheitskonzept, das eher dem Corona-Stand von vor 5 Wochen entspricht. Und da werden die bei der Tour de France auch Wert drauf legen, dass sie jetzt sagen, okay, wir bleiben in Frankreich, hier wissen wir, was wir haben, hier kennen wir die Regeln, hier können wir es alles bei der gleichen Person im Zweifel sogar beantragen, wie wir das grundsätzlich vorhaben. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür.
Wie ist dein Fazit gesamt zur Strecke? Es ist sehr abwechslungsreich. Wir haben gesagt, es gibt Zeitfahren, es gibt genug Klassiker-Etappen. Jetzt nicht ganz so viele Bergetappen wie sonst, aber es gibt sie auch. Also
mehr Sprintetappen als letztes Jahr.
Das auf jeden Fall, ja.
Auch hinten raus nochmal, Etappe 19 ist noch eine Sprintetappe. Also für die ist wieder gesorgt, nachdem wir uns letztes Jahr Sorgen gemacht hatten. Ich würde sagen, zu Unrecht Sorgen gemacht haben. Am Ende gab es doch sehr viele Möglichkeiten eigentlich für Sprinter. Wir haben uns fast schlimmer vorgestellt. Es ist ein Parcours, der für Julien Alaphilippe gedacht ist. So würde ich es doch behaupten. Der sich aber herausstellen könnte, dass er eher für Roglic gemacht ist, weil er doch nochmal im Zeitfahren besser ist und man die Zeitfahrkilometer in der Wichtigkeit, glaube ich, gar nicht unterschätzen darf.
Es ist eben genau der Punkt, dieses Zeitfahren, die, glaube ich, Primoz Roglic nochmal ein Müh in eine bessere oder eine höhere Favoritenrolle bringt als Tadej Pogacar. Wäre mein Fazit zu dieser Strecke.
Könnte ich mir auch vorstellen, ja, absolut. Ja, es wirkt auch jetzt nicht überhart, aber die Härte von einem Rennen kommt meistens ja eher durch die Fahrweise als durch den Parcours. Also man kann sich viel vorstellen, viele Bergetappen. Beim Giro haben wir auch eine Bergetappe gesehen, wo die Favoriten sich einfach entschieden haben zu sagen, nee, heute ist ein ruhiger Tag, Ausreißer gewinnen. Und
man darf es von der Härte jetzt auch nicht unterschätzen. Also wir haben zum Beispiel über die Etappe 7 gesprochen. Das sind dann... Die kommt erstmal jetzt nicht als Riesenbergetappe oder so daher, aber 248 Kilometer und am Ende, glaube ich, auch fast 3000 Höhenmeter. Das ist halt wirklich ganz, ganz typisch Klassikerprofil und wir wissen ja, wie fertig Fahrer nach so einem Klassiker ins Ziel kommen und das schlaucht extrem auch für die kommenden Tage. Das darf man dann auch nicht unterschätzen.
Genau, aber da hängt auch davon ab, wie die eben gefahren wird. Also es kann auch einfach sein, dass einfach eine Ausreißergruppe wegfährt und man hinten ein bisschen die Beine hochnimmt, so ist es dann. Also wenn man weiß, okay, dann jetzt hat er noch einen Sprinter zum Beispiel das Trikot und sagt sich, ja, morgen fange ich die Berge an, da verliere ich das Ding eh, der eine Tag ist mir auch egal, dann ist es das gelbe Trikot halt weg und kann auch sein, also da, es hängt sehr viel einfach von der Fahrweise ab, wie gefahren wird, wie hart dann so eine Tour wirklich ist. Aber einfach ist es nie. Ich glaube, das kann man sagen. Leicht wird eine Tour de France nie.
Das ist doch ein schöner Abschlusssatz zu dieser Strecke und zu dieser Vorschau für die Tour de France. Zwei organisatorische Dinge können wir auf jeden Fall noch klären. Es gibt noch eine weitere Folge vor der Tour de France. Wir werden hier unsere schon aus den vergangenen beiden Jahren bekannte Teamvorschau machen, indem wir alle Teams nochmal genau unter die Lupe nehmen, alle Fahrer nochmal, zumindest sehr viele Fahrer, nochmal ansprechen und durchgehen.
Viele haben wir jetzt schon genannt. Sehr viele kommen nächste Woche.
Zur Tour de France gibt es wie gewohnt unseren Tourfunk. Jeden Tag 20 bis 30 Minuten Update zur entsprechenden Etappe, wo wir das nochmal analysieren. Da könnt ihr uns auch wie immer gerne Feedback, Anregungen, Wünsche für diese Tour de France nennen. Bringt euch gerne mit ein und ansonsten freuen wir uns auf diese 3 Wochen Tour de France und hoffen, dass ihr mit dabei seid.
What's up? Der Radsport-Podcast.
What's up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.